Weniger planen, mehr leben. Willkommen bei 7 Minuten mehr Zeit für mich. Ich bin Cordula Nussbaum, Coach, Spiegel-Bestseller-Autorin und die kreative Rebellin unter den Zeitmanagement-Experten. Kreative Chaoten sind so tolle Menschen. Vielseitig interessiert, vielseitig begabt. Sie bewegen die Welt mit ihrer Offenheit für Neues und ihrem Mut zum Ausprobieren. Kreative Chaoten treiben Innovationen voran, blicken über den Tellerrand und sind oft warmherzig für andere da. Doch viele dieser bunten Vögel fühlen sich einfach nicht wertvoll. Sie denken, sie schneiden im Vergleich mit anderen Menschen schlecht ab, bekamen von Eltern, Lehrern oder Freunden vielleicht auch immer mal wieder den Spiegel vorgehalten, du bist nicht richtig, so macht man das nicht. Und ihr wisst, seit Jahren mache ich mich dafür stark, dass kreativ-chaotische Persönlichkeiten ihren Selbstwert entdecken und sich endlich mal ihrer famosen Stärken bewusst werden. Und heute freue ich mich riesig, dass ich eine Frau zu Gast in meinem Podcast habe, die euch auf dieser Reise noch tiefer begleiten kann. Sie ist eine der bekanntesten Mentaltrainerinnen Österreichs, mehrfache Buch- und Spiegel-Bestseller-Autorin. Sie erreicht täglich viele tausend Menschen mit ihrem Blog Honigperlen. Ihre Mission? Sie stärkt unser inneres Kind, hilft, damit wir alte emotionale Verletzungen heilen können und ermöglicht uns so ein kraftvolles, freies Leben und Arbeiten. Herzlich willkommen, Melanie Picknitter.
Ja, hallo und danke für die wunderschöne Anmoderation.
Melanie, lass uns mal gedanklich zurückreisen. So 12 Jahre zurück ungefähr, 2014. Und stell dir mal vor, wenn ich dich da im Podcast zu Gast gehabt hätte und dich gefragt hätte, du sag einmal, Melanie, was glaubst denn du? Beam dich mal gedanklich vor ins Jahr 2026. Was wirst du da beruflich machen? Was wäre deine Antwort gewesen?
Die Antwort wäre sehr, sehr schwarz gewesen. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, ganz brutal, ich weiß gar nicht, ob es mich da noch gibt. Denn 2014, 2015 bis 2016 waren wohl meine schlimmsten und schwersten Lebensjahre. Und ich hätte natürlich niemals damit gerechnet, dass ich 2026 erstens mal so dastehe, so glücklich bin und dann auch noch meine wirkliche Herzensberufung lebe, weil damals für mich wirklich, ja, wirklich der Tag, jeden Tag ein Überlebenskampf war, weil ich an einer Schmerzerkrankung gelitten habe, für die es nicht wirklich einen Namen gab, die war nur in meinem Schmerzgedächtnis nachweisbar. Und weil Ärzte davon ausgingen, dass ich nie wieder schmerzfrei sein würde. Und man kann sich den Schmerz in dieser Intention vorstellen wie einen Migräneanfall. Das heißt, ich hatte einfach tagtäglich Schmerzskala 10. Ich hatte einfach tagtäglich Kopfschmerzen, mit denen man eigentlich gar nicht aufstehen kann, weil sie so intensiv sind, plus Aura, das heißt plus Übelkeit, plus Schwindel und Co. Und ich war bei über 112 Ärzten gewesen, Alternativtherapien. Ich habe wirklich alles ausprobiert und es hatte nichts geholfen. Also so ungefähr 2015 war dann tatsächlich mein absoluter Tiefpunkt, weil einfach sich zu den Schmerzen noch Depression dazu gesellt hatte, weil ich eben überhaupt nicht mehr arbeiten konnte. Ich konnte nicht mehr am Leben teilnehmen, konnte die normalsten Dinge wie Freunde treffen, kochen, verreisen, alles, was ich bis dahin geliebt hatte und was mein Leben auch ausgemacht hat, das konnte ich nicht mehr tun. Und es gab damals auch nicht wirklich Hoffnung oder es gab niemanden oder keine Methode, die mir irgendwie Hoffnung gemacht hätte. Und in Wahrheit war aber genau dieser Schmerzpunkt mein Weg ins größte Glück, weil ich dadurch den letzten Strohhalm ziehen musste und eben wieder zum Mentaltraining gegriffen habe. Also ich war schon davor Mentaltrainerin ausgebildete und habe mir dann einfach nochmal eine eigene Diplomarbeit geschrieben zum Thema, wie man chronischen Schmerz mit mentalen Wegen lindern kann. Und habe mir dann meinen eigenen Plan mit Visualisierungen, mit Meditationen, mit einfach ganz vielen mentalen Übungen zurechtgeschrieben und das war dann so mein letzter Strohhalm, an den ich eigentlich selbst gar nicht so geglaubt habe, aber ich dachte, na, was soll ich sonst machen? Und auf diesem Weg sind mir dann meine heutigen Themen untergekommen. Also mir ist untergekommen, dass ich eben nicht mit purer Willenskraft einfach Schmerzen wegdrücken kann, sondern dass es ganz viel um sich selbst beistehen, um echte Selbstliebe geht. Und ich habe auch bemerkt, dass ich mich selbst nicht liebe zum damaligen Zeitpunkt, weil ich habe mich immer gemocht, wenn ich erfolgreich war, wenn ich gut ausgesehen habe, wenn alles gepasst hat. Aber damals im Schmerz, im Bett, in den Depressionen, mit den ganzen Medikamenten, die mich aufgeschwommen haben, habe ich mich gar nicht selbst geliebt. Und so bin ich dann auf das Thema Selbstliebe gestoßen und Selbstwert und eben auch auf das innere Kind und die Glaubenssätze. Also mich hat das Ganze auf meine innere Reise gebracht. Und ich kann jetzt nicht sagen, ich habe mich Wunder geheilt, aber ich kann sagen, über mehrere Monate hinweg habe ich mit diesen Schmerzen wieder am Leben teilnehmen können. Also ich habe gelernt, mit Mentaltraining die Schmerzen auszublenden. Und nach circa 100 Tagen hatte ich meine ersten schmerzfreien Stunden. Und nach einem Jahr circa hatte ich meinen ersten schmerzfreien Tag. Ja, und ich würde sagen, seit 2017 bin ich komplett kopfschmerzfrei. Ja, und das Schöne daran ist einfach, dass mich dieser absurd brutal schmerzhafte Weg auf einen Weg gebracht hat, der mir einfach so viel mehr Glück, Lebensfreude, Erfüllung, Entspannung bringt, als alles, was jemals zuvor war.
Ja. Das heißt, du warst ja von der Theorie her bereits mit den Mentaltechniken vertraut, Visualisierung, Meditationen und so weiter. Was glaubst du jetzt rückblickend, wenn du sagst, du hast versucht, eben auch mental den Schmerz wegzudenken, wegzudrücken, sage ich jetzt mal. Was war so eine Übung, die wir vielleicht auch mal für uns nutzen können, wenn wir sagen, boah, ich fühle mich gerade nicht gut, jetzt natürlich nicht vielleicht auf so einem krassen Niveau, wie du damals warst, aber sagen wir auch so Alltagsdinge, die uns belasten. Wie genau könnte so eine Übung funktionieren, dass ich wegblicken kann vom Negativen, von dem, was ich eigentlich ja nicht mehr in meinem Leben haben will, auf das Positive?
Ja, also das kommt jetzt natürlich drauf an. Schmerz ist ja prinzipiell nicht da, damit wir ihn wegdrücken. Schmerzhafte Gefühle wollen ja auch gesehen und gefühlt werden. In meiner Situation, und das kennen vielleicht auch viele, war es so, dass der Schmerz ja 24/7 da war. Er war ständig da, er hat die ganze Energie für sich vereinleibt sozusagen. Und dort, wo ich ständig die Energie hinfließen lasse, dort vermehrt sie sich. Das heißt, wenn das Thema ständig präsent ist und du merkst, du schenkst dem ständig sehr, sehr viel Energie, dann kann es schon Sinn machen, dass man eben sozusagen die Energie, die Gedankenenergie umleitet. Ich habe das damals zum Beispiel einfach gemacht, indem ich mich an ganz einfachen Praktiken gehalten habe, wie zum Beispiel Visualisierung. Also ich habe einfach täglich visualisiert, was ich möchte. Das heißt, ich saß da mit diesen monströsen Kopfschmerzen, Sport war mir überhaupt nicht möglich und ich habe mich auf diesen Stuhl gesetzt, auf dieses bequeme Sofastuhl und habe mich jeden Tag für 5 Minuten zu meinem Lieblingsstrand nach Spanien gebeamt, wo ich dort barfuß den Strand entlang gelaufen bin, hätte ich damals gar nicht gekonnt, aber ich habe es da in meiner Visualisierung getan, barfuß, Schritt für Schritt und ich habe den Sand zwischen die Zehen gespürt und das Meerrauschen, den Wind in den Haaren, ich habe das Salz geschmeckt, ich habe am Horizont diesen Leuchtturm gesehen. Das heißt, ich habe das so visualisiert, als würde ich da laufen. Und unserem Gehirn ist es ja prinzipiell völlig egal, ob wir das gerade real erleben oder uns vorstellen. Das ist ungefähr für unser Gehirn ja dasselbe und löst auch dieselben positiven Gefühle aus. Und das heißt, Visualisierung von etwas, was du dir wünschst, das kann schon mal hilfreich sein. Allerdings ist ganz, ganz wichtig, dass man das dann auch tagtäglich macht. Was bei Themen, mit denen wir im Leben unzufrieden sind, jetzt komme ich vielleicht mehr so in die Praxis, was die viele kennen, helfen kann, ist natürlich, wenn wir unser Gehirn ein bisschen umbauen. Weil wenn wir ständig im Schmerz sind oder im negativen Denken oder in der Sorge, dann sind wir immer in einem Gehirnlappen, nämlich dem Gehirnlappen, der für das negative Denken zuständig ist. Und weil wir da ständig sind, weil wir dort die Energie hingeben, ist dieser Teil ziemlich gut ausgebaut. Das heißt, dort gibt es Autobahnen, dort gibt es eine super Infrastruktur, da kommen wir auch schnell voran. Das ist voll einfach, dort mit dem Auto durch die Gegend zu düsen. Und deswegen sind wir auch immer öfter in diesem negativen Teil drinnen. Aber es ist nicht so, dass das so bleiben muss. Kein Mensch kommt eher als Pessimist oder eher als sorgenvoller Mensch oder eher als Mensch, der immer auf den Schmerz achtet, zur Welt. Nein, unser Gehirn ist plastisch. Wir können das umbauen. Und das, je nachdem, wo wir eben am häufigsten uns aufhalten, dort sind die Autobahnen und die Infrastruktur besser aufgebaut. Und wenn ich jetzt möchte, dass ich mehr ins positive Denken komme, dann muss ich sozusagen den Gehirnlappen switchen. Und das kann ich zum Beispiel sehr gut tun, indem ich ganz einfach, haben wir schon tausendfach gehört und ist trotzdem so effizient, Dankbarkeit praktiziere. Indem ich einfach schaue, und Dankbarkeit heißt einfach nur, dass ich darauf schaue, was in meinem Leben gut läuft. Und da kann man heute damit anfangen, indem man sich einfach jetzt hinsetzt und sagt, ich notiere mir jetzt 10 Dinge, die an meinem Leben so gut sind, dass ich sie nicht missen möchte. Und es müssen nicht immer die großen Dinge sein. Es kann einfach auch, keine Ahnung, die Zufriedenheit mit deinem eigenen Kleiderschrank sein, weil du deine Freude hast mit deinen Kleidungsstücken. Können aber natürlich auch bestimmte Menschen sein, die du nicht vermissen möchtest. Oder irgendein anderer Luxus, und damit meine ich nicht nur unbedingt materiell, darf auch dabei sein, der dir zeigt, da gibt es ja viel Gutes in meinem Leben. Also es sind so einfache Übungen, wie wir da switchen können. Ich habe da eine, die mag ich total gern. Ich habe entweder immer Hosen oder Blazer, irgendwas mit 2 Säckchen an. Und dann habe ich immer so ein paar Perlensteine und die stecke ich mir am Morgen in eine Seite rein, die linke Hosentasche rein. Und immer wenn etwas passiert, was mich zum Lächeln bringt, was mich irgendwie berührt, was eine kleine Freude ist, was mich stolz macht, dann nehme ich eine Perle raus und gebe sie dann in die rechte Hosentasche rein. So dass dieser Moment nicht einfach so verstreicht, sondern dass er sozusagen von meinem Gehirn, vom neuen Gehirnlappen, vom Positiven auch aufgenommen wird. Und am Abend schaue ich dann, wie viele Steinchen oder wie viele Perlchen habe ich denn von links nach rechts gesteckt und dann sehe ich zum Beispiel 4, 5 und dann erinnere ich mich zurück, ah ja, das habe ich genommen, weil heute das Mittagessen mit dem Kollegen so nett war, weil wir uns so gut unterhalten haben. Ah ja, dieses Perlchen habe ich genommen, weil ich XY richtig gut gemacht habe, habe einen Blog geschrieben und finde den jetzt richtig spitze und dann gehe ich das so nochmal durch und
Ja,
so
schön.
können wir mit einer kleinen, süßen Übung, die wir in den Alltag mitnehmen, es muss natürlich nicht diese sein, es gibt verschiedene, können wir unser Gehirn verändern, unser Gehirn plastisch verändern, sodass wir nicht neurotisch und auch nicht toxisch positiver denken, sondern gesund positiver denken. Im Sinne von, wir reden uns nichts schön, aber wir bauen eben den anderen Gehirnlappen, den positiven auch aus, weil, sind wir uns mal ehrlich, meistens ist der viel hilfreicher.
Absolut.
Weil dieser zeigt uns eben oft auch neue Lösungen oder kreative Lösungen, auf die wir vielleicht bisher gar nicht gekommen sind.
Ja, die Idee, Perlen zu nehmen, die finde ich wunderschön, weil viele von euch, wenn ihr jetzt hier zuhört, kennt vielleicht diese Bohnen, Kaffeebohnenzähler-Übung. Und ich habe schon oft überlegt, ja, so eine Kaffeebohne in der Hosentasche, das bröselt dann irgendwann mal. Ist jetzt auch nicht so optimal, aber Perlen oder kleine schöne Steine, das ist eine wunderschöne, auch haptisch einfach schön. Ja. Das geht jetzt auch schon so rein in dein Kernthema, wo du heute die Menschen unterstützt, Richtung mehr Selbstliebe, Selbstwert zu entwickeln. Was ist für dich der Unterschied zwischen Selbstliebe und Selbstwert?
Ja, ich würde tatsächlich sagen, Selbstliebe ist das große Thema drüber. Da fällt ganz, ganz viel rein. Und der kleine Bruder von Selbstliebe ist auf jeden Fall Selbstwert. Also Selbstliebe würde ja Wikipedia beschreiben, das bedeutet die vollkommene Annahme deiner selbst mit deinen Schwächen, mit deinen Fehlern, mit deinen Stärken, mit deinen Wurzeln, mit deinen Körperlichkeiten, mit deinem Charakter, mit deiner Intelligenz, was auch immer, alles, die vollkommene Annahme deiner selbst. Und das ist natürlich ein riesen, riesengroßes Thema. Ich würde Selbstliebe, weil es eben so ein großes Thema ist, eher so beschreiben, mit einer kleinen Metapher. Wenn du dir vorstellst, dass du morgens aufwachst und du bist nicht allein in deinem Bett, sondern da liegt so ein süßes kleines Kind, ja, vielleicht dein eigenes Kind, vielleicht dein Neffe, keine Ahnung, 1, 2 Jahre alt oder noch ein Baby, und du machst die Augen auf und dann siehst du dieses Kind, stell dir das mal vor, und ich glaube, dann erscheint so automatisch schon Lächeln, weil man in diese wunderschönen, kleinen, süßen Augen sieht und dieses Kind, das einen vielleicht anlächelt, und dann überkommt einen so eine Welle voller Liebe und Dankbarkeit, dass jetzt dieser kleine Schatz hier ist. Und ich würde sagen, wenn du morgens aufwachst und du spürst dich selbst und du bekommst genau so ein Gefühl wie bei so einem kleinen, süßen Menschen, wow, so schön, dass ich mit mir aufwache, so eine innere Freude, dann bist du am Höchstpunkt der Selbstliebe angelangt. Aber da sind wir jetzt natürlich schon sehr, sehr weit oben auf der Skala. Sollte jetzt nicht das erste Ziel sein, aber so beschreibe ich das ganz gern. Und Selbstwertgefühl ist einfach elementar, weil ohne Selbstwertgefühl ist, würde ich sagen, so ein gesundes mentales Leben so gut wie unmöglich, weil einfach so viel an diesem Selbstwertgefühl hängt, an diesem Selbstwert. Ich meine, der Selbstwert, der verändert sich ja nicht, ja, aber wir spüren ihn anders. Wir sind ja selbst immer gleich viel wert. Wir sind vor 10 Jahren genauso viel wert wie heute und umgekehrt. Aber das Selbstwertgefühl stimmt eben oft nicht mit dem Selbstwert überein. Und wenn das Selbstwertgefühl nicht übereinstimmt, dann wird eine Kettenreaktion ausgelöst. Und das beginnt mal damit, wenn du dir vorstellst, ich mache mal ein kleines Beispiel, ich habe nur so eine khaki-grüne Jogginghose aus Corona-Zeiten. Ne? Da konnte man ja nicht einkaufen gehen und auch nicht wirklich viel Jogginghosen daheim. Also habe ich so beim Discounter gekauft. Der hat 5,99 oder so gekostet. Ein ganz hässliches Ding. Und die ziehe ich immer an, wenn ich zu Hause putze. Das kommt jetzt ehrlich gesagt nicht so oft vor. Macht mein Mann öfter als ich. Aber wenn ich putze, dann ziehe ich die an. Oder wenn mein Neffe da ist und wir gehen dann auf den Rasen rüber Fußball spielen, dann ziehe ich die auch an. Die wird dann auch so richtig schmutzig. Ich wasche die auch echt selten. Das darf man gar nicht sagen. Ist wahrscheinlich richtig eklig, wie selten ich die wasche. auf jeden Fall. Und dann bin ich mit dieser fertig. Und dann schmeiße ich die meistens so irgendwo, nehme einen Stuhl am Boden oder ich stopfe sie ins unterste Fach in den Kasten rein. Die hat nicht mal einen Platz in meinen Kasten. Ja, aber ist ja logisch, ist ja nichts wert. Also 5,99, außerdem uralt, ist ja nichts wert, diese Hose. So hat ja keiner mehr. Und dann habe ich so ein bordeauxrotes Samtkleid mit so ein paar goldenen Manschetten. Und das Kleid habe ich gekauft, ich glaube so vor 2, 3 Jahren in Bologna in Italien, in einer kleinen Boutique. Und das war echt nicht billig, ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat. Ich habe mich schockverliebt, ich musste es mitnehmen. Und dieses Kleid, ja, das hängt auf einem gepolsterten Kleiderbügel. Ist ja auch ein kostbares Stück, ne? Drüber hängt ein Kleidersack, ja. Anziehen tue ich das nur zu ganz besonderen Anlässen, ja. Ich würde es niemals selber waschen, dafür kann ich viel zu schlecht die Waschmaschine betätigen. Das kommt immer in die Putzerei und dann kommt es wieder zurück und dann wird es glatt gestreichelt, nicht mal gestreichelt. Und dann kommt wieder der Kleidersack rüber. Ist ja auch logisch, weil dieses Kleid ist extrem wertvoll. Es hat ja auch viel gekostet und deswegen ist es für mich sehr wertvoll. Und wenn wir uns jetzt die beiden mal ansehen, die kackgrüne Jogginghose, die ich behandle wie den letzten Dreck, und dieses bordeauxrote Kleid, das ich seinem Wert angemessen behandle, nämlich extrem wertschätzend, extrem liebevoll, extrem fürsorglich, dann zeigt das, was mit uns passiert oder wie wir uns behandeln, wenn wir denken, wir wären nichts wert. Wenn wir denken, wir wären nichts wert, dann behandeln wir uns unbewusst so, wie ich diese khaki-grüne Jogginghose behandle. Das heißt, sprichwörtlich wie den letzten Dreck, wir gehen unachtsam mit uns und wir schauen überhaupt nicht gut auf uns. Wir tun so, als wäre das, was wir geben, was wir sind, überhaupt nichts wert. Wir schmeißen uns manchmal selbst in den Dreck, indem wir uns klein machen, kleinreden und so weiter. Wenn wir einen gesunden Selbstwert haben, dann behandeln wir uns ganz automatisch so, wie wir dieses Bordeaux-rote Kleid behandeln. Liebevoll, achtsam, fürsorglich, mit Wertschätzung. Wir sprechen wertschätzend über uns selbst. Wir schauen gut auf uns. Wir achten darauf, dass wir gesund bleiben, dass es uns gut geht. Und deswegen ist Selbstwert das A und O, weil jeden Tag, das spielt sich ja jeden Tag ganz automatisch ab. Und wenn du da keinen gesunden Selbstwert oder keinen guten Selbstwert hast, ist es eigentlich völlig logisch, dass es dir mental nicht besonders gut gehen
Absolut.
kann.
Ja. Hast du vielleicht auch eine konkrete Übung? Ich hatte das ja eingangs so geschildert, dass sehr häufig kreativ-chaotische Persönlichkeiten eben wenig Selbstwert haben, weil halt so oft auch von der Gesellschaft gespiegelt wurde, das ist nicht richtig, du bist sprunghaft, jetzt leg dich doch mal fest, wer A sagt, muss auch B sagen und, und. Eine Frage könnte ich jetzt zum Beispiel die Metapher von deiner Jogginghose und dem bordeauxroten Kleid erstmal umdrehen und sagen, ja, okay, ich weiß, ich bin vom Selbstwert noch nicht da, wo ich hin möchte, aber ich behandle mich jetzt selbst ab sofort wie dieses bordeauxrote Kleid. Ich gehe mit mir wertschätzend um, ich achte auf mich, was dann ja auch bedeutet, Ernährung, Schlafen, sowieso positive Gedanken. Wäre das schon mal ein erster Zugang oder hast du eine ganz andere Idee, wie wir Selbstwert stärken können?
Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Richtung, ja, wenn man da einfach in die Handlung eingreift und man sagt, okay, ich probiere das jetzt mal, ich behandle mich wie dieses bordeaux-rote Kleid oder ich versuche es zumindest mal. Kann ja, muss ganz normal, dass das alles nicht sofort klappt.
Ja, klar.
Vielleicht ist es noch nicht so ganz so greifbar. Ich finde, da gibt es eine Frage, die das ganz gut runterbricht und die vielleicht das ein bisschen in die Praxis bringt, nämlich kommen wir wieder zu dieser Metapher mit Mutter und Kind. Ist natürlich nicht überall so, aber wenn du dir mal vorstellst, du wärst dir selbst die beste Mutter, die man sich nur vorstellen kann. Also jetzt nicht an deine Mutter denken. Stell dir vor, du wärst dir selbst die beste Mutter, die du dir nur vorstellen kannst. Was würdest du denn dann machen? Wie würdest du denn dann mit dir umgehen? Was würdest du machen konkret in deinem Alltag? Und was würdest du nicht mehr machen? Also stell dir mal vor, die Rolle der besten Mutter, die du dir vorstellen kannst. Was würdest du machen? Wovon würdest du mehr machen? Und was würdest du nicht mehr machen? Damit du auch konkrete Antworten hast und auch siehst, wo kann ich dann mein Verhalten adaptieren? Das wäre das eine. Und das zweite wäre, also wenn wir ein niedriges und geschwächtes Selbstwertgefühl haben, dann steckt dahinter immer ein ganz bestimmter Satz. Und dieser ganz bestimmte Satz lautet, ich bin nicht genug. Und das Fatale dabei ist, wenn du diesen Satz tief in dir drinnen glaubst, wenn es deine innere Überzeugung ist, dann gehst du in diese Welt hinaus und hast eine Brille auf, wo drauf steht, ich bin nicht genug. Und durch diese Brille siehst du die Welt. Das heißt, wenn dich heute der Nachbar nicht grüßt, dann siehst du das als Bestätigung, dass du nicht gut genug bist. Wenn dich heute bei der Arbeit der Kollege oder der Chef darauf aufmerksam macht, dass du da einen Fehler gemacht hast, dann siehst du es wieder als Bestätigung, du bist nicht gut genug. Also wenn ich den Leuten sage, du bist genug, dann sagen die oft, nee, ich glaube das nicht, weil ich sehe ja jeden Tag Bestätigung, dass ich nicht bin. Aber das ist diese Brille, durch die du schaust. Wenn du diese Überzeugung hast, schaust du ständig durch diese Brille und du siehst ständig Beweise dafür, dass du nicht gut genug bist. Und was du jetzt machen musst, ist diese Brille abnehmen. Stell dir das mal vor, du nimmst diese Brille ab und du setzt eine neue Brille auf. Und auf dieser Brille, die ist so herzchenförmig, steht, ich bin genug. Und jetzt versuch mal mit dieser Brille durch den Alltag zu gehen und Beweise zu finden, warum du genug bist. Ganz bewusst, nimm dir das in der Früh vor. Heute werden mir Beweise auffallen, warum ich genug bin. Und am Abend setzt du dich hin und dann versuchst du diese Beweise niederzuschreiben. Nämlich zum Beispiel, ich bin genug, weil mein Kind immer zu mir gelaufen kommt, wenn es traurig ist, wenn es hingefallen ist, weil es bei mir Trost findet. Ich bin genug, weil meine Freundin mich anruft, wenn sie über etwas Wichtiges sprechen will, weil ich für sie genug bin. Ich bin genug, weil mein Mann jeden Abend wieder zu mir nach Hause kommt. Ich bin genug, weil ich so eine super leckere Pizza gebackt oder von mir aus Kuchen gebackt habe und alle sich gefreut haben. Also mal durchgehen, welche Beweise gab es denn an einem ganz gewöhnlichen Tag oder in einer ganz gewöhnlichen Woche, dass du genug bist? Und so trainierst du sozusagen dein Hirn um, damit du von dieser Ich bin nicht genug Brille switcht zur Ich bin genug Brille. Und ich bin
Ja.
genug ist gesunder Selbstwert.
Ja. Und wie gehst du dann damit um? Weil wenn ich dir jetzt zuhöre und ich mir vorstelle, ich würde mir diese Sätze sagen, oder ich kenne es auch viel von Klienten, Klientinnen, die dann schildern, da kommt sofort dieses Aber daher. Ja, ich bin genug, weil ich heute leckere Kuchen gebacken habe. Ja, aber das kann ja jeder. Ich bin genug, weil die Freundin bei mir anruft. Ja, aber, also ich weiß nicht, weißt du, was ich meine? Dass wir uns ja da selber schon wieder klein machen. Wie könnte ich das dann
Ja.
noch aushebeln?
Also wichtig, wenn man so eine Übung macht, ist, dass man drüber geht, weil die ersten 5 bis 10 Sätze sind immer so, naja, bis sich das Gehirn, bis die neue Autobahn ein bisschen befahren sind, bis sich das Gehirn dran gewöhnt. Das heißt, da nicht sofort aufgeben, da unbedingt auch weitermachen. Und wenn dir auffällt, dass du sagst, das kann jeder, dann mach gleich die nächste Übung. Nämlich schreib mal alles auf, was du kannst, von dem du glaubst, dass es jeder kann. Weil das kann ja jeder, das ist nichts Besonderes, ist meistens genau das, wo du dein stärkstes Talent drin findest. Ja? Weil das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn man etwas extrem gut kann, ja, ich nehme jetzt mal meine Mama. Meine Mama kann ein Menü machen. Wir können 8 Leute zu Besuch haben. Die stellen allen gleichzeitig eine Vorspeise, eine Hauptspeise und dann noch ein Dessert. Ja? Ich kann für 2 Leute kochen und das nicht mal auf die Minute genau. Und die Teller sehen auch nicht schön aus. Und meine Mama sagt ganz klipp und klar, naja, das war jetzt aber nichts Besonderes. Und genau das, warum sagt sie das jetzt nicht? Weil sie es nicht so meint. Für sie ist es nichts Besonderes, weil es ihr so leicht fällt. Weil es ihr so leicht fällt. Das heißt, hör mal genau hin, wenn du sagst, das ist ja nichts Besonderes. Das sind die Dinge, die dir so leicht fallen, wo du im Flow bist. Schreib dir die mal lieber auf, weil das sind wahrscheinlich die größten Talente. Und bestimmt ist das nicht für jeden so leicht. Du gehst nur davon aus, weil es für dich so leicht ist, weil du in diesem Bereich so talentiert bist. Also das habe ich gleich mal hier aufgeschnappt. Aber wie gehe ich sonst mit diesen Zweifeln im Moment um? Also vor allem, wenn sie bleiben. Also am Anfang mal drüber gehen. Wenn die Zweifel bleiben, dann sollte man schon diesen Glaubenssatz auch noch ein bisschen anschauen. Und da kann man zum Beispiel einen kleinen Gerichtsprozess machen. Ne? Also wir haben ja viele Beweise gesammelt dann schon, warum du gut genug bist. Und trotzdem sagt dann eine innere Stimme noch immer, ja, ich fühle mich jetzt noch immer nach 3 Tagen nicht gut genug. Also machen wir mal einen Gerichtsprozess, ob diese Stimme berechtigt ist. Und das geht relativ einfach. Ich stelle 3 Fragen und man beantwortet diese Fragen relativ schnell. Oder sind es 2? Ich glaube, es sind 2. Würden alle Menschen, die du kennst, sagen, dass der Satz, dass du nicht genug bist, stimmt? Ja oder nein? Alle Menschen, die du kennst, wenn die sagen, dass dieser Satz richtig ist, ja oder nein. Und meistens genügt auch schon diese eine Frage, weil die uns bewusst macht, okay, jetzt denke ich an meine beste Freundin, die wird natürlich sagen, nein, der Satz stimmt natürlich nicht über dich oder an den Partner und so weiter. Und dann wird uns ein bisschen mehr bewusst, dass das klar etwas ist, das wir zwar denken, eine innere Überzeugung, aber eben kein äußerer Fakt. Und das bricht etwas in uns. Da wird uns bewusst, dass diese Bestätigung von außen tatsächlich ein Gehirngespinst sind. So, jetzt muss ich schauen, ob mir diese zweite Frage. Genau. Und die zweite Frage lautet, kannst du dir zu 100% sicher sein, dass dieser Satz von dir entsprungen ist, dass er deine Wahrheit ist? Oder, weil dann gibt es ja noch die Option, dass du ihn übernommen hast. Und auch da kommt ganz, ganz oft, ich kann mir eben nicht sicher sein. Und da wird ein bisschen klar auch, oh, den habe ich von irgendwem übernommen und weiß eigentlich gar nicht mehr so genau. von wem. Das heißt, es kann nochmal so helfen, um diese Glaubenssätze anzubrechen, sage ich gerne. Weil es ist jetzt nicht so, dass man einmal eine Übung macht und dann ist so ein Glaubenssatz
Ja, nee.
verschwunden.
Ja,
Ich kann die
schön wär's.
anbrechen. Ja.
Ja, schön wär's. Das sagen auch manchmal meine Klientinnen so, innere Saboteure zu Freunden machen. Ja, einmal kurz bisschen Zauberpulver, einmal kurz meditiert und weg ist es. Nein, leider nicht. Es ist eine Reise. Ja.
Genau,
Ja.
genau.
Du Reise, jetzt habe ich ein Stichwort gerade in den Raum geschmissen, bringt mich auf dein neues Buch.
Ja.
Ein wunderschönes Buch, heißt Wiedersehen mit mir selbst. In Romanform. Ich bin im Frühjahr schon drauf gestoßen, wie es auf den Markt kam, habe es mir damals sofort gekauft, weil es mich so angesprochen hat. Viele die Themen, die wir jetzt hatten. Es geht um eine Frau, Eva, die vor den Trümmern ihres Lebens steht. Partner verlassen, Job ist weg, Selbstwert, Selbstbewusstsein total am Tiefpunkt. Und du nimmst uns Leser, Leserinnen hier mit auf einen Roadtrip nach Italien. Vorne steht auch drauf, ein Roadtrip zu Selbstliebe und Heilung. Wie bist du auf die Idee gekommen zu diesem Buch?
Ja, wie bin ich auf die Idee gekommen? Also der Verlag hat so gesagt, schreib mal einen erzählenden Ratgeber. Ich habe ja schon viele Ratgeber geschrieben und es war auch immer ein Kindheitstraum von mir, mal einen Roman zu schreiben. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich das halt. Und die Inspiration dafür haben mir auch meine Klientinnen geliefert, weil ich habe da ganz viele wunderbare Frauen und diese Frauen haben schon sehr, sehr oft ähnliche Themen wie wir alle, ne? Also das Thema mit sich nicht gut genug fühlen oder halt auch nicht schön genug oder nicht schlank genug, nicht liebenswert genug, das immer wieder hochkommt. Aber auch diese anderen Themen, dieses People-Pleasing, weißt du schon, dass man es gerne den anderen recht machen möchte ständig und dass man aber irgendwann dann gar nicht mehr so genau weiß, weil man das schon so viele Jahre macht, was man selbst eigentlich will, dass man sich zu viel Gedanken drüber macht, was andere denken könnten und sich dann irgendwie verbiegt. Und irgendwann ist man dann so in einem Lebenskorsett drinnen, wo man eben merkt, eigentlich bin ich gar nicht glücklich und ich weiß gar nicht mehr, was ich so richtig will. Und all diese Themen mit, ich bin nicht genug, ich mache mir zu viel Gedanken, was andere denken, ich versuche es immer allen recht zu machen und noch einige mehr hat die Eva. Also auch zum Beispiel so ein bisschen das Sinnthema, ja, wo wir alle, sage ich mal, zwischen 30, 40, 50 mal hinkommen und so uns auch so fragen, wie geht es denn jetzt weiter, was kommt denn jetzt noch? Und all diese Themen habe ich sozusagen der Eva, der Hauptdarstellerin im Roman, übergelegt. Hat noch ein paar mehr mitbekommen mit Jobverlust und Partnerverlust, damit es gleich mal richtig schlimm losgeht. Und mit diesen Themen macht sich dann die Eva eben auf die Reise. Und es ist eine wunderschöne Reise durch Italien, durch verschiedene Stationen, wo sie Dinge erlebt, aber gleichzeitig auch Dinge lernt. Sie hat ja zum Beispiel ein Megathema damit, dass sie keine Grenzen setzen kann oder sie es nicht gut kann. Vor allem, und das kennen ja auch viele, gegenüber der eigenen Familie. Sie besucht ja in Italien auch ihre Familie. Und seien wir uns mal ehrlich, das ist ja auch die schwierigste Challenge, bei der eigenen Familie dann Grenzen zu setzen. Und ja, Eva lernt es halt so ein bisschen, findet da Strategien. Es wird auch gezeigt, dass das nicht einfach so funktioniert, ne? Einmal bei Melanie auf Instagram gehört, wie man eine Grenze setzt und dann funktioniert
Genau.
das. Nein, das ist meistens nicht so. Aber eben, wie man auch damit umgehen kann, wenn Grenzen nicht gleich akzeptiert werden. Das heißt, da kommen dann schon auch ein paar Strategien rein, die man sich direkt von der Eva klauen kann. Und dann geht die Reise weiter zum
Ja.
nächsten und zum übernächsten. Vielleicht kommt auch ein bisschen Romantik zwischendurch dazu. Vielleicht aber auch nicht.
Ja, spoilern war mal nicht.
Genau.
Ja.
Und ja, am
Ja.
Ende kommt auf jeden Fall ein Wiedersehen, hat Eva auf jeden Fall ein Wiedersehen mit sich selbst zwischen Pizza und Aperol, einfach weil ich beides so sehr liebe.
Ja. Das heißt, wie viel Melanie steckt im Buch mit drin?
Ja, ich würde sagen, Eva ist ja auch, das passt ganz gut hierher, ist eine ziemliche Chaotin auch. Ist ein Kreativmensch, die Eva. Und diese Züge, also diese kleinen Charakterzüge und auch diese Macken, die sie hat, mit, dass sie halt Aperol gerne trinkt und dass sie auch mal was vergisst und keine Ahnung, ihr das Auto davon rollt und so. Das ist alles Melanie. Ganz
Ja,
viel Melanie.
schön.
Also die Chaotin in Eva, und aber diese Züge, die ja keine Identität sind, sind ja nicht deine wahre Identität, wenn du so
Ja,
verhalten bist,
ja.
dann wir es allen recht machen und so weiter. Diese Züge sind natürlich nicht mehr von mir, glücklicherweise. Diese Züge habe ich natürlich von meinen Klienten. Das sind natürlich die Themen von ganz, ganz vielen Menschen, mit denen ich schon zusammenarbeiten durfte, vor allem Frauen.
Ja. Wir haben ja uns getroffen auf der Frankfurter Buchmesse, wo du den Roman quasi präsentiert hast. Ich war ja dort mit meinem neuen Buch, die 1-Minuten-Strategie gegen mentale Erschöpfung. Da haben wir auch schon so ein bisschen über das Buch geredet. Und liebe Hörerinnen, Hörer, wenn du jetzt so zuhörst, ich kann euch dieses Buch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Wie gesagt, ich habe es schon gelesen gehabt, verschlungen gehabt, bevor ich Melanie kennengelernt habe. Nachdem ich dich jetzt kenne, Melanie, empfehle ich es noch mehr, weil ich jetzt auch gespürt habe, auch bei unseren Gesprächen, die wir in Frankfurt geführt haben, jetzt auch heute, wie viel Wärme, wie viel Tiefe, wie viel Know-how da drinnen liegt. Ja, das Buch kommt sehr leicht physisch erzählt daher. An jedem Ende Kapitel, an jedem Kapitelende immer eine kleine Affirmation. Also wenn ihr jetzt Lust habt, da für euch was Gutes zu tun oder Weihnachten steht vor der Tür, einem lieben Menschen da eine Freude zu machen, kann ich euch dieses Buch wirklich wärmstens empfehlen. Melanie, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute hier als Gast bei mir im Podcast warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich möchte gern die letzten Worte dir lassen aus der Arbeit mit den Menschen. Was wünschst du kreativ-chaotischen Persönlichkeiten für ja, die nächsten Wochen, die nächsten Monate und fürs ganze Leben?
Ja, was wünsche ich euch? Also, ich würde mir wünschen, dass ihr sehen könnt, welches Geschenk ihr seid. Also, es ist einfach ein Geschenk, dass es dich gibt. Und zwar nicht einfach, weil das ein schöner Spruch ist, sondern weil jeder von euch ganz bestimmte Talente und Fähigkeiten hat, die wahrscheinlich so kein anderer Mensch hat. Jeder von euch eine bestimmte Wärme hat, die ihr der Welt gibt, eine bestimmte Energie. Und ich würde mir wünschen für euch, dass ihr genau diese Wärme, diese Energie, diese kleinen und großen Talente benennen könnt. Denn wenn man das benennen kann, dann kann man es auch selbst besser spüren. Und ja, deswegen wünsche ich mir für euch vielleicht so ein paar Minuten Me-Time, wo ihr euch genau das überlegt und dann mit dem Gefühl rausgeht, ja, vielleicht bin ich doch ein Geschenk für diese Welt.
Wunderbar, ich danke dir. Alles Liebe für euch alle, für dich, Melanie, eine gute Zeit. Danke dir, dass du da warst.
Ich danke auch.
Vielen Dank, dass du dir diese Minuten für dich genommen hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie likest, kommentierst oder teilst mit Menschen, die auch mehr Zeit für sich brauchen. Und wenn du Lust hast, noch tiefer einzutauchen, auf kreative-chaoten.com findest du meine Coachings, Online-Kurse und viele Ideen mehr für mehr Leichtigkeit im Alltag. Bis zur nächsten Episode und vergiss nicht, verbiege dich nicht, mach's auf deine Art.